So, wenn ihr alle schön ruhig seid, dann heißt es wohl, ich soll anfangen. Dann mache ich das mal. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid zu unserem Seminar hier. Kleiner Raum, dankbarerweise voll, das ist schön. Um was geht's heute? Heute geht es bei unserem Seminar reich genug, um rauszugehen, wie Jugendliche im Kurzzeiteinsatz Jesus erleben. Wir haben hier junge Leute, die euch einen Eindruck geben, was sie in einem Einsatz erlebt haben. Wir haben, oder ich habe zwei Fachleute, die euch ein bisschen was sagen, ein geistlicher Gedanke von einem und ein paar Hintergrundinformationen vom anderen. Und ihr sollt heute den Eindruck kriegen, ja, was heißt denn es, einen Einsatz zu machen? Was erleben Leute dort? Was haben sie erlebt? Was kannst du vielleicht selber mal erleben, wenn du sowas dir überlegst? Oder auch einfach nur darüber staunen, wie Gott die Zeit von Einzelnen wunderbar genutzt hat. Ich heiße Stefan Trick, ich arbeite bei der Liebenzeller Mission im Bereich für Freiwilligendienste und da freue mich, dass ich heute das Seminar moderieren darf und euch durch diese Zeit jetzt führen. Entschuldigt meine Stimme, ich habe nicht zu viel getrunken, sondern ich war die letzten zwei Tage im Bett und war gestern noch kurz vorm Absagen, weil ich dachte, es geht nicht, aber jetzt tut es einigermaßen. Reden ist zwar blöd heute, aber ihr müsst mit meiner krächzenden Stimme heute klarkommen. Was ist unser Wunsch heute? Unser Wunsch ist, dass ihr einen Eindruck bekommt, was unsere Freiwilligen hier erlebt haben und dass ihr ein paar Hintergrundinformationen bekommt zu dem, was es heißt, einen Einsatz zu machen. Nachher wird uns Jonathan Renz von Coworkers ein paar Informationen noch geben. Das seht ihr dann, was ein Einsatz so braucht und was es heißt, einen Einsatz zu machen, was die Voraussetzungen sind. Und jetzt, bevor ich viel sage und viel mache, freue ich mich, dass der Heino Weidmann von der DMG uns einen geistigen Impuls weitergeben möchte. Heino, vielen Dank, dass du da bist.
Vor 2000 Jahren kam Jesus in einem kleinen Dorf in Israel zur Welt, einem der kleinsten Länder damals, kleinsten Dörfer. Er hat schon früh erleben müssen mit seiner Familie, was Migration bedeutet. Und wuchs in einem unbedeutenden Dorf dann auf, hat bis zu seinem 30. Lebensjahr nicht öffentlich gewirkt. Und danach wirkte er nur 3 Jahre öffentlich. Jesus war nicht reich. Er war nicht mächtig. Er hatte keine Beziehung zu den Politikern, zu den Königen, zu den Großen seiner Zeit. Er brachte keine Revolution im Gang, rief nicht zum Umsturz auf. Er schrieb nie ein Buch, er postete nie was auf Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Und schließlich starb er als Verbrecher verurteilt. Und seine wenigen Nachfolger, die ihm noch geblieben waren, vergingen vor Angst und wagten sich nur heimlich zu treffen. Und doch, wenn man heute Historiker fragt, welche Person die Geschichte der Menschheit am meisten geprägt hat, dann ist das Jesus Christus. Selbst wenn Historiker nicht positiv Jesus gegenüberstehen, sie kommen nicht drum herum zu sagen, Jesus hat die Geschichte am meisten geprägt. Wie kommt das? Gemessen an seinem Einfluss auf die Geschichte hat Jesus das folgenschwerste Leben geführt, das je auf diesem Planeten gelebt wurde. Seine Ausstrahlung ist ewiger Natur. Seine Herrschaft hört niemals auf. Jesus ist in jeder Hinsicht einzigartig und mit niemandem und nichts zu vergleichen. Ohne Christus ist die Weltgeschichte nicht zu verstehen. Seine ersten Nachfolger erlebten Vergebung, neues Leben und eine ewige Hoffnung. Sie waren so überwältigt von der Liebe Jesu, dass sie die damalige römische Gesellschaft, griechische und alles, was drumherum war, auf den Kopf gestellt haben. Sie verehrten Christus allein und keine anderen Götter. Und sie lebten einen enorm moralisch hohen Standard, der damals außergewöhnlich war. Das brachte ihnen den Hass, Spott, aber auch die Bewunderung ihrer Umgebung ein. Fast 400 Jahre lang wurden die Christen, die ersten Christen, fast durchgehend grausamst verfolgt. Viele ihrer Feinde wurden Christen als sie sahen, wie die Christen starben, mit welcher Zuversicht und dass sie eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod hatten. Aber auch welch hohen moralischen Standards sie lebten. Ein Geschichtsschreiber sagte, wir Römer, als eine Pestepidemie grassierte, es ist eine Schande, dass wir unseren Leuten gar nicht helfen und diese Christen gehen hin und helfen denen in Lebensgefahr und sterben vielleicht auch dabei bei dem Versuch, den Pestbetroffenen zu helfen. Die ersten Christen waren durch Jesus verändert worden. Durch das Leben, Vorbild und die Lehre Jesu waren sie anders geworden. Sie brachten Barmherzigkeit, Hoffnung in die Welt der Antike. Sie kümmerten sich liebevoll um Arme, Kranke, Ausgestoßene der Gesellschaft, gründeten die ersten Waisenheime, die es noch nicht gab, Altenheime, kauften systematisch Sklaven frei, behandelten sie wie geliebte Familienmitglieder. Die Rechte der Frauen wurden in den Anfängen des Christentums enorm gestärkt und die Würde jedes Menschen und des Lebens hoch erhoben. Wirst du vielleicht in einem Kurzeinsatz auch in diesem Geist hinausgehen und die Welt ein Stück weit in dieser Richtung verändern? Die Zeit ist an dieser Stelle zu kurz, um alles, was Jesus noch hineingebracht hat, durch seine Lehre, durch sein Leben in diese Welt, in diese Geschichte, das anzureißen. Es gibt so viele positive Entwicklungen in den Bereichen Freiheit, Würde, Bildung, Wissenschaft, Recht, Musik, Kunst, Abschaffung der Sklaverei und vielen anderen Bereichen. Aber woher kommt es, dass Jesus so einen außergewöhnlichen Einfluss hatte, mehr als Buddha, Mohammed, Konfuzius, alle Religionsstifter dieser Welt? Und warum ist sein Name mehr Sprengstoff als der jeder anderen Religionsstifter? Jesus machte erstaunliche Aussagen über sich selber. Er beanspruchte, von sich nicht nur Lehrer oder Prophet zu sein, sondern der menschgewordene Gott. Das tat keiner sonst. Jesus ist unerreicht in seinem Anspruch an seine eigene Person, aber auch unerreicht in seinem Anspruch an seine Nachfolger. Ja, wer ihm nachfolgt, der soll, um seiner würdig zu sein, Jesus höher setzen als Familie, Freunde, Geld, Leben, einfach alles. Jesus ist unerreicht in seiner Liebe zu uns Menschen. Der Schuldlose starb qualvoll für dich und mich, damit unsere Schuld vergeben werden kann und damit wir ewiges Leben haben können. Jesus ist unerreicht auch in den Geboten an seine Nachfolger. Jeder einzelne Gedanke soll rein und von Liebe geprägt sein. Nur mit Gottes Hilfe möglich überhaupt. Aber wer die Bergpredigt kennt, weiß, es gibt keine höheren Ansprüche an Nachfolger, als Jesus an seine Nachfolger stellt. Darum gibt es auch die Vergebung für alle Menschen und für uns. Aber Jesus ist so rein und heilig, dass er diese Ansprüche stellen kann. Und sein Volk soll das auch alle Völker lehren und vorleben. Und Jesus ist unerreicht in der Hoffnung, die er uns gibt. Niemand auf der Welt kann uns diese Hoffnung geben, eine Ewigkeit in Herrlichkeit in der Liebe mit ihm, mit dem Vater zu verbringen. Aber unerreicht wie Jesus ist, sind auch viele Völker, viele Menschen noch auf dieser Erde unerreicht, die ihn noch nicht kennen, die seine Liebe noch nicht kennen, die verloren gehen. Denn Jesus nicht zu können, heißt verloren gehen. Und das ist leider eine traurige, schreckliche Wahrheit. 7000 Volksgruppen haben noch nichts von Jesus gehört, sind noch unerreicht. Das sind 40% der Weltbevölkerung. 10.000 Volksgruppen sind angeblich schon erreicht, wobei ihr wisst auch, Deutschland und Frankreich, man kann Bibeln kaufen, gilt das dann, als jemand erreicht ist oder dass es eine Gemeinde gibt, wo irgendwo Christen sind, ist jemand wirklich erreicht, nur weil es schon ein christliches Zeugnis in der Volksgruppe gibt. Ich glaube, jeder Mensch sollte wenigstens einer lebendigen Bibel, einem Christen, der ihm von Jesus erzählt und ihn vorlebt, begegnen. Wer geht hin? Du und dein Kurzeinsatz? Machen wir uns auf. Wie viele Predigten, Opfer, Hingabe, Fasten, Beten, Wachen haben unsere Vorgänger gebracht, um die erreichten Volksstämme und Menschen zu erreichen? Machen wir es ihnen nach? Bringen wir auch die nötigen Opfer? Scheitert es an den Mitteln? Haben wir genügend Mittel? Sind wir reich genug? Christus hat uns versprochen, uns zu versorgen, wenn wir ihn an die allererste Stelle setzen. Die Erfahrung habe ich persönlich ganz oft in meinem Leben gemacht, machen immer wieder unsere freiwilligen Kurzzeitler und auch von allen anderen Werken, dass Gott, wo er ruft, auch einen Weg frei macht. Auch finanziell. Jesus ist unerreicht und er reicht, sein Reichtum reicht für unsere Bedürfnisse, für unsere Nöte, für unsere Schwäche. Er will in unserer Schwachheit stark sein. Wir brauchen nicht die Überflieger sein, denn wir haben einen unerreicht herrlichen Gott, der uns beschenkt, uns fähig macht und mit uns ist, wenn wir für ihn uns in Bewegung setzen. Amen. Vater, ich danke dir für den Tag heute, für alle Gnade, dass wir in Freiheit über dich reden können hier und auch über Freiwilligendienste, Kurzeinsätze, Missionen, dich zu verkünden, Herr. Das ist so wichtig, so unbeschreiblich, ja, es schreit danach, dass deine Herrlichkeit, deine Unerreichtheit auch zu anderen Menschen gebracht wird, dass sie sich freuen können an dir, an deinem Heil, an deiner wunderbaren Liebe, an deiner Vergebung, an deinen guten Plänen, an deiner Hoffnung, Herr. Wir bitten dich, dass auch heute und was wir jetzt hier hören und sagen, auch dazu beiträgt, dass das ein Stück weit geschieht und der Weg dafür bereitet wird, Herr. Amen.
Vielen Dank, Heino, für deine Gedanken, was Jesus für uns getan hat und die Frage für uns genau, was wollen wir, was können wir für ihn tun? Sich selber aufmachen in einem Kurzeinsatz, egal ob kurz heißt ein paar Tage, wir reden hier über einige Monate bis zu einem Jahr vor allem, sich aufzumachen bedeutet, ein Ziel zu haben. Ich mache mich nicht nur auf, damit ich mich aufgemacht habe, sondern weil ich dort was erreichen will. Wenn ich Urlaub mache, dann mache ich mich auf, um was Schönes zu sehen, um was zu erleben. Und wenn ich einen missionarisch motivierten Einsatz mache, dann mache ich mich auf, um, und jetzt ist die Frage, ja, wozu eigentlich? Und ein paar Gedanken dazu. Was bewegt mich eigentlich rauszugehen? Was bewegt dich vielleicht rauszugehen? Ein Punkt könnte sein, sich Gott zur Verfügung stellen. Das ist eine gute Sache, zu sagen, ja, Jesus, ich bin da. Dazu muss ich nicht weggehen, das kann ich auch da, wo ich bin, in deiner Schule, in deiner Familie, in deiner Umgebung. Aber Gott zur Verfügung zu sein, um zu sagen, ja, ich will für dich da sein. Und zweitens, ihm zu dienen, um zu sagen, ja, ich möchte mich für dich einsetzen. Ich möchte einen Teil meiner Zeit für dich geben. Nicht, damit ich dann wieder heimkomme und dann wieder weitermachen kann, was ich will, sondern um da dich besonders zu erleben. Und als dritte Motivation könnte zum Beispiel sein, anderen zu helfen, um zu sagen, ja, ich will da irgendwo hingehen, ich will praktisch mitarbeiten, ich will Menschen helfen, ich will sozial helfen. Das sind gute Beweggründe, warum man so einen Einsatz machen kann. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch noch persönliche Gründe, die es geben kann. Ich zähle einfach mal ein paar auf. Die Abenteuerlust, um zu sagen, ja, ich will einfach mal raus, ich will mal was anderes sehen. Ich will eine Fremdsprache, die ich schon gelernt habe oder ansatzweise kann, verbessern. Ich will selbstständiger werden. Ich will Horizonterweiterung bekommen. Ich will in der Persönlichkeit wachsen, in der Unabhängigkeit von Menschen und mehr in der Abhängigkeit von Jesus. Ich will rauskommen. Ich will eine andere Kultur, eine andere Volksgruppe, einen anderen Lebensstil kennenlernen. Das sind alles Motivationen, die nicht falsch sind, die aber auch eine geistige Motivation brauchen. Wenn ich nur Abenteuerlust habe, dann kannst du Work and Travel machen, dann siehst auch was. Aber wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus dienen, ich möchte Menschen helfen, ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen und eins oder mehrere dieser anderen Dinge, dann kann ein kurzer Einsatz vielleicht was für dich sein. Und deshalb ist schön, dass du da bist und dir vielleicht jetzt die Frage stellst, ja, was wäre denn ein Grund von mir, warum ich einen Einsatz mache? Was würde dich motivieren? Überleg mal kurz. Wenn du sagst, ich mache nächstes Jahr, nächste Woche, in 2 Jahren so einen Einsatz, warum? Was wäre deine Motivation? Sind es nur persönliche Motivationen? Die dürfen dabei sein, aber ist es auch eine Motivation, um die Liebe Gottes weiterzugeben in Wort und Tat an Menschen, dann lohnt es sich, diesem Jesus, von dem Heino erzählt hat, nachzufolgen und weiter zu gehen und es weiterzugeben an andere, an die unerreichten Volksgruppen oder zu Menschen, an Menschen, die noch nicht mit Jesus leben und die, die mit Jesus leben, weiterzubringen in ihrer Nachfolge. Und ich freue mich, dass wir heute Leute da haben und wir starten jetzt mit dem ersten jungen Mann, der im Ausland war. Yannick, kommst du mal nach vorne bitte. Ihr dürft ihm jetzt mal applaudieren, ob ihr nachher nochmal applaudiert. Yannick, schön, dass du da bist und uns ein bisschen, ich gebe dir einfach das zweite Mikro, dann muss ich es dir nicht aus der Hand reißen. Du warst mit der Liebenzeller Mission, also auch mit mir, dann im Einsatz. Erzähl mal ein bisschen, Yannick, was hast du gemacht in dem Einsatz? Was war da so? Was war Teil deines Einsatzes? Einfach mal frei drauf los, was interessant sein könnte für die Leute hier.
Genau, also ich war 8 Monate von September vorletztes Jahr bis Mai letztes Jahr in Sambia, das ist ein Land im Süden Afrikas. Und ich war da in einem Team, ein gemischtes Team aus 5 Deutschen und 5 Sambiern mit sowohl deutschen als auch sambischen Anleitern. Und das war schon ein sehr großer Teil von dem Einsatz, weil natürlich in diesem unterschiedlich sein und in unterschiedlichen Kulturen ein unglaublicher Schatz drin liegt und ein Potenzial, sich zu ergänzen und voneinander zu lernen, aber genauso natürlich Konfliktpotenzial drin ist. Und das war relativ spannend zu sehen, wo wir uns ergänzen, wo wir vielleicht ein bisschen über einen Schatten springen müssen und vielleicht eingestehen müssen, ja, da muss ich mich vielleicht verändern, da muss ich von meiner Position ein bisschen abrücken. Genau, was ich da gemacht habe, es war richtig, relativ cool, es war ein Mix, der mir sehr gefallen hat. Ich hatte einerseits so sozial-missionarische Aufgaben, das heißt, wir haben im Team zusammen Jungschar vorbereitet oder mal Kindertage und haben die dann auch zusammen durchgeführt. Aber wir hatten genauso praktische Aufgaben, wir haben in einem Landwirtschaftsprojekt zusammen mitgearbeitet und hatten auch ein eigenes Feld, auf dem wir Mais angebaut haben, das heißt sowohl sozial-missionarisches als auch praktisches.
Ich hake gerade mal ein, du hast gesagt, im Team gab es einen Schatz durch die Unterschiedlichkeit. Kannst du was sagen? Was war denn so anders an den Sambiern wie an den Deutschen mit dem engen Zusammenleben? Was war das, wo du gedacht hast, wow, ja, das war cool, weil die so anders sind. Das haben die vielleicht, weiß nicht, ob es werden kann, voraus, oder da, aber das ist einfach eine Stärke von denen.
Also mir fällt da ein Erlebnis ein. Wir sind immer mit dem Fahrrad zur Kirche gefahren und dann war kein besonders gutes Fahrrad, war ein altes Fahrrad, das ich von Deutschland mitgebracht habe. Und es ist auf halber Strecke irgendwie, ist da was kaputt gegangen und ich stand da relativ hilflos halt am Wegesrand. Und dann ist ein anderer Sambier mit einem Fahrrad an mir vorbeigefahren, hat kurz nach hinten geguckt, hat dann gebremst, ist zurückgefahren zu mir und hat irgendwie seinen Werkzeugkasten ausgepackt und hat mir geholfen, das zu reparieren, sodass ich dann noch heimfahren konnte. Also eine sehr große Hilfsbereitschaft, auch einfach völlig fremden Leuten gegenüber. Könnte man sagen, haben die uns auf jeden Fall voraus.
Dann hast du gesagt, du hast mit Kindern gearbeitet, Jungschar gemacht. Vielleicht ist so eine Jungschar in Sambia wie bei uns, nur in Englisch? Oder was war da anders? Was war da vielleicht herausfordernder, vielleicht auch schöner, einfacher?
Also die Kinder sind auf jeden Fall sehr, sehr aktiv. Aktiver, würde ich sagen, als Kinder in Deutschland. Und die sind auch sehr viel gewohnt, sage ich mal. Also zum Beispiel haben die einfach auf barfuß gekickt, auf so richtig steinigem Boden und haben sich dann gegenseitig umgetackelt und umgeschmissen. Die waren nicht so verschreckte Heulsusenkinder, sage ich mal, sondern mit denen konnten wir auch richtig cool Programm machen und die waren auch voll dabei. Man hat, fand ich zumindest, mehr gesungen, als ich es jetzt von der Jungschar in Deutschland kenne, weil die einfach Musik total cool finden und auch tanzen und alles, was irgendwie mit Klang zu tun hat. Ja. Ja.
Kannst du noch ein bisschen was sagen zu der Zeit? Es war ja auch für dich eine Zeit der Jüngerschaft, mit Jesus in Kontakt zu sein. Wie war denn das da für dich, die Zeit in Sambia, das Teamleben? Wo hat dich das vielleicht herausgefordert in deinem geistigen Leben? Oder wo hat es dich vorangebracht? 1-2 Punkte.
Wir hatten von unseren Leitern aus, hatten wir vorgegeben, dass wir einen bestimmten Anteil an der Bibel in den 8 Monaten durchlesen. Und es hat so bedeutet, ungefähr 3 Kapitel pro Tag zu lesen. Und ich bin schon jemand, der gerne Bibel liest, aber dann halt doch nicht so krass regelmäßig. Und das hat mich da ein Stück weit herausgefordert. Ich bin dann jeden Morgen quasi eine Stunde früher aufgestanden und habe dann wirklich richtig bewusst stille Zeit gemacht, was ich in Deutschland eigentlich sonst nie so gemacht habe. Und das war auf jeden Fall cool, weil ich dadurch so ein Stück weit nicht gezwungen war, das zu machen, aber sagen wir mal, sanft in die Richtung geschoben wurde, das mal so auszuprobieren. Und das war sehr wertvoll, ja.
Jetzt noch eine Frage zurückschauend auf die Zeit vor deinem Einsatz. Sag uns noch mal ein paar Sätze, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so einen Einsatz zu machen? Und warum bist du dann auf die Liebenzeller Mission gekommen, weil der Einsatz super gepasst hat? Oder wie kamst du zur Auswahl deines Einsatzes? Also was hat dich motiviert und wieso dieser Einsatz?
Ja, das war, also ich bin ein sehr leistungsorientierter Mensch und deshalb war für mich eigentlich sehr lang klar, ich mache mein Abi und dann gehe ich direkt studieren, alles andere ist Zeitverschwendung. Und das war relativ lang so, dass ich die Meinung hatte, weil meine Sprachkenntnisse aufbessern, ja, weil meinetwegen, ich bin eigentlich ganz gut in Englisch, das brauche ich jetzt nicht und fremde Kultur, weiß nicht, was mir das so bringen soll. Ich bleibe eh in Deutschland. Und dann war es aber so, dass ich immer mehr quasi Berichte gehört habe von Leuten, die im Ausland waren und habe so gemerkt, hey, das ist eine sinnvolle Sache. Die haben was erlebt, die wurden verändert und auch ungefähr 3 Jahre vor meinem Abi hat sich ein Bibelkreis gegründet, wo ich dann auch Teil davon war und Gott hat da einfach in der Zeit, in der Gemeinschaft, beim Bibellesen einfach mein Herz auch ein Stück weit verändert, sodass ich einfach Hunger danach hatte, ihm zu dienen und so richtig ein Jahr zu investieren, oder nicht ein Jahr, 8 Monate, zu investieren in die Beziehung und auch richtig konkret für ihn was zu tun. Und wie ich dann zu der Stelle gekommen bin, da bin ich eigentlich ein Negativbeispiel. Ich habe sehr lange gewartet und war mir unsicher, was für ein Einsatz. Und dann war es irgendwann Dezember und meine Mutter hat schon Panik gemacht. Ich soll mich doch jetzt endlich mal irgendwo bewerben. Und habe dann das Internet durchforstet und bin irgendwie bei dem Einsatz hängen geblieben. Und war dann auch auf der Jumiko und habe nochmal ein bisschen nachgefragt und wurde dann eingeladen zum Bewerbertag und habe die Stelle dann auch gekriegt. Ja.
Vielen Dank, Yannick. Wir machen nachher nochmal eine Abschlussrunde, da kommt nochmal die letzte, das Wichtigste darf nochmal zusammenfassen, aber jetzt für die erste Runde schon mal vielen herzlichen Dank dir fürs Berichten. Ja, und wir machen nahtlos weiter mit der Franziska. Schön, dass du da bist. Ich habe dir auch ein Mikro. Genau, du darfst hier, kommst du weiter zum nächsten, zu deinen Bildern. Franziska. Erzähl uns ein bisschen, wo warst du im Einsatz, mit wem und was hast du da gemacht und was du denkst, was interessant sein könnte. Und ich hake dann ein und frage nochmal manches nach.
Okay, gut. Also ich war mit der Deutschen Indianer Pioniermission 3 Monate in Brasilien. Genau, und habe dort bei einer Familie, ja, als Familienhelferin. Als Familienhelferin, also war ich dort tätig und habe vor allem Homeschooling gemacht mit den Kindern. Die Mutter ist Kanadierin und das heißt, die Kinder haben das kanadische Homeschooling-Programm genutzt. Und genau, da war ich so überall, wo man mich halt gebraucht hat, so dabei.
Wenn du da raus bist, kommt
der Ja, genau, das bin ich mit den 2 Kindern, genau. Einmal war es Vorschule und der Noah war in der 2. Klasse, ja, genau. Und ja, es war auf jeden Fall ein ziemlich großes Areal. Also ich glaube die Hälfte der Zeit war ich auf der Missionsstation in der Stadt. Also ich war so im Nordwesten von Brasilien. Und die andere Hälfte von diesen 3 Monaten war ich dann wirklich draußen im Dorf, wirklich in der Pampa. Also es war sonst wirklich nichts da, aber mit einem großen Garten. Und es war wirklich toll, also Natur pur. Ja, genau, das war das große Highlight. Also es gab diesen Fluss, man musste zuerst diese Brücke überqueren, bevor man dann zur Siedlung ist. Und ja, das war schon ziemlich cool, auch dort von dieser Brücke zu springen. Also zur Erfrischung auf jeden Fall immer wieder gut. Ah ja, genau, das war auch noch ein ganz besonderer Ausflug zu einem befreundeten Missionars-Ehepaar. Die hatten kleine Alligatoren als Haustiere und die durfte man dann streicheln.
Nur die Kleinen?
Nur die Kleinen, ja. Ich wollte die Großen nicht streicheln.
Okay, also. Franziska, 3 Monate Südamerika, in der Stadt gelebt. auf dem Land gelebt, anderes Land, andere Kultur. Was war denn so das Herausfordernde für dich? Was war denn so das, der Knackpunkt, wo du dachtest, oh, da muss ich nochmal schlucken vorher, oder das fällt mir jetzt nicht ganz so leicht in meiner Aufgabe oder meinem Leben dort?
Ja, also ich glaube, es war weniger Kultur und Menschen vor Ort. Das war irgendwie gleich spannend und fand ich total cool und hat mir echt gefallen. Und es waren nachher mehr neue Familien, neue Strukturen, Alltagsstrukturen, die leben es irgendwie ganz anders. Es ist keine deutsche Familie, merkt man schon einfach, dass der kanadische Einfluss ziemlich groß ist. Und auch alleine als Kurzzeitlerin da zu sein und sich nicht austauschen zu können, war schon am Anfang so ein bisschen happig.
Ja. Dass du Kinder dort unterrichtest, war das dein Wunsch? Hast du gesagt, oh, das will ich unbedingt, oder hat sich das so ergeben und du hast dann gedacht, naja, okay, und egal wie du gedacht hast, war das super oder war das eher schwierig? Wie hast du das erlebt?
Also ich habe es mir eigentlich nicht ausgesucht, ja, Lehrer oder für diesen Beruf war jetzt nicht meine erste Wahl, sondern es kam einfach ganz spontan und dann hieß es, das und das sind die Aufgaben und ich bin es glaube ich so dreimal im Kopf durchgegangen und dachte mir, ja, warum nicht, hört sich so an, als ob man das irgendwie schaffen könnte oder machen könnte. Ich arbeite eigentlich ganz gern mit Kindern, auch schon in der Gemeinde und dann, ja, probiere ich doch mal so eine ganz neue Kombi aus.
Mhm. Du hast gerade gesagt, es ist so gekommen. Wie kamst du denn zu einem Einsatz? Was war denn der Auslöser, dass du überhaupt geschaut hast, dich beworben hast und dann nach Brasilien gegangen bist? Und in dieser Phase, wie bist du dann zu diesem Einsatz gekommen, wenn du gar nicht unbedingt das machen wolltest, was du da gemacht hast?
Also es war wirklich ganz spontan. Ich war letztes Jahr auf der Jumiko, habe eigentlich eine Freundin begleitet und bin dann in dem Getümmel angesprochen worden von dem Stand der DEPM. Ah, wir suchen noch, ja, für so 3 Monate ab Februar. Und dann ging es irgendwie ganz schnell, dass ich so dachte, okay, das ist so ein Zeitrahmen, das könnte ich mir sogar vorstellen. Was genau sind die Aufgaben? Ah, ich könnte vielleicht erst ab März. Und so, ich glaube, stand ich 10 Minuten an dem Stand, habe mich unterhalten, ne? Und dann beschlossen, okay, am nächsten Tag sende ich meine Bewerbungsunterlagen hin und dann gucken wir, was passiert.
Okay, und dann hat's Gespräch, wie waren die Schritte, Gespräch gehabt nach Bewerbung und es hat dann gepasst?
Ja, also es hat eigentlich schon an dem Tag der Jumiko irgendwie gepasst. Diese 10 Minuten waren richtig gut. Und dann hatte ich noch, ich glaube, 2 Telefonate und dann innerhalb, ja, glaube ich, ja, von 2 Wochen oder 4 Wochen war dann auch gleich der Flug gebucht und hat sich dann irgendwie alles entschieden. Ich hatte gleich dann Kontakte zu der Familie. Ich hatte jetzt kein Vorbereitungsseminar oder so, also ich wurde wirklich ins kalte Wasser geschmissen, hat mir aber sehr gut getan.
Das ist super. Wie ihr seht, gibt es verschiedene Varianten. Der eine sagt die Mama, im Dezember ist zu spät für nächsten Sommer, nächsten Herbst, und andere machen es 6 Wochen vorher. Es ist gut, ein bisschen früher dran zu sein, aber es kann auch spontan noch klappen. Vielen Dank, Franziska, mal für jetzt. Du darfst nachher noch mal kommen, aber für die erste Runde vielen, vielen Dank dir. Bevor die nächsten kommen, kurz nochmal der Gedanke, ja, wie kommt es denn dazu? Auf der Jumiko angesprochen, die Mama gesagt, ja, jetzt guck doch mal, selber überlegt, da soll ich sowas machen. Je nachdem, wo du stehst, es ist auf jeden Fall gut, sich zu informieren, was gibt es denn für Möglichkeiten, und zu sagen, ja, was motiviert mich eigentlich dazu? Und dann damit mal ein bisschen rumzulaufen, sich zu überlegen und dann auch, ja, die nächsten Schritte zu gehen. Und der eine merkt dann, ah, nee, das ist es nicht, vielleicht was anderes, oder es ist gar nichts, oder oh, es gibt vielleicht sogar verschiedene offene Türen, und dann loszugehen, so wie die 2, die auch überlegt haben, was könnte dran sein, mehr spontan, mehr lang vorbereitet und dann den Einsatz gestartet, zuerst einen Bewerbungsprozess und dann in den Einsatz gegangen. Wir haben eine 2. Runde mit Micha und Jonathan. Kommt doch mal beide gleich nach vorne, dann genau, guck mal, du darfst ja hier hinsitzen, ich stehe sowieso die ganze Zeit, das ist super, genau, dann passt es. Micha, auch an dich die Frage, wo warst du, was hast du da gemacht, und erzähl uns ein bisschen und ich hake dann nach.
Meine Stimme ist auch ein bisschen am Abkratzen, ich war auf einer Freizeit mit Jugendlichen. Ich war in Brasilien auch 1 Jahr lang. Ich bin dort geboren, bin dort aufgewachsen und habe dann ziemlich früh schon entschieden, dass ich dort dann auch meinen Einsatz mache. Ich war in Porto Velho, das ist am Rande vom Amazonas, war 1 Jahr lang dafür zuständig, auch die Kinder mit in die Schule zu nehmen, also in die Stadt zu fahren, und dann am Mittag wieder mit rauszunehmen auf die Missionsstation. Ich habe am Nachmittags dann praktisch gearbeitet. Ich habe auch eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner abgeschlossen vor dem Jahr. Deswegen konnte ich mich gut einbringen. Und ja, zu meinem Bericht, ich war dann im August letztes Jahr war ich dann auf dem Einsatz, bin 4 Wochen in einem Indianerdorf gewesen, bei den Paumarie. Also mein Vater hat es im vorigen Kurs schon gesagt, beim Hiotapoa, auf einer, ja, bin 800 Kilometer auf dem Boot, auf dem Wasser rausgefahren. Bin davor 400 Kilometer mit dem Auto gefahren. Da sieht man den Autoreifen. 200 Kilometer davon waren Erdstraße. Da passiert halt schon mal sowas. Und dann waren wir dort, hatten wir vorbereitet, alles praktisch gearbeitet an verschiedenen Projekten. Zur Rückreise, wir sind dann mit 70 Leuten auf einem Boot zurückgefahren. Drei Hängematte übereinander immer gewesen. Es war immer, ja, sehr eng, aber war cool.
Also ihr seid nicht Boot gefahren, weil es cool war, sondern weil es keine Straße gab, oder?
Ja, weil es keine Straße gab. Also es war Urwald komplett, nur ein Fluss, wo 800 Kilometer weiter reingegangen sind. Und 4 Tage insgesamt unterwegs gewesen. Dann waren wir in einer kleineren Stadt angekommen, dort gerastet, weil die Kuh vom Schiff halt auch mal ihre Rast braucht. Und dann sind wir dort, war eine Tankstelle, also da hatten wir so schwimmende Häuser und die schwimmende Tankstelle war dort. Dort sind wir 5 Stunden oder so gewesen. Dann sind wir weitergefahren. Nach einer Stunde hieß es plötzlich, ja, der Sprit ist alle. Wir können nicht weiterfahren, also wir können nur langsam uns fortbewegen. Und dann haben sich kleine Gruppen zusammengetan und haben einfach gebetet. Dann nach der nächsten Kurve haben wir dann ein Schiff am Rand gesehen. Und dann ist ein Beiboot von uns ist dorthin gefahren, haben die gefragt, haben wir Sprit übrig oder wir brauchen Sprit, unser Sprit ist alle. Wie das dann auch der Zufall so wollte, wie Gott das wollte, hatte das Boot an dem Rand 200 Liter Diesel-Reservesprit dabei. Sie bruchten also nicht alles und wir konnten 120 abkaufen und so unsere Fahrt weitersetzen. Dann ungefähr am Abend danach ist plötzlich auch wieder was passiert. Das Drahtseil, wo das die Steuerkette befestigt war, ist gerissen. Wir waren also ohne Steuerruder und sind mit 30 Kilometer pro Stunde aufs Rand zugetrieben. Die Schiffscrew konnte dann noch den Motor runter, also die Drosseln, und dass wir nur noch mit 15 auf eine Sandbank aufgesetzt sind. War in der Nacht, haben mit Taschenlampen aufs Wasser geleuchtet, haben geguckt, ja, ob wir irgendwie da gucken können am Rand, ob wir da irgendwas finden, um irgendwas zu retten oder so. Und dann kamen überall so Augenpärchen, haben uns entgegengeleuchtet und die Indianer meinten nur, ja, ganz viele Krokodile, also ihr müsst aufpassen. Dann hat eine kleine Gruppe angefangen, Gott zu loben einfach für die Zeit, wo wir zusammen hatten, auch auf dem Wochenende bei dem Indianertreffen. Und dann ein Missionar mit 2 Indianern haben dann geguckt nach dem Drahtseil, wo gerissen ist. Und es war dann die Schnalle, wo das Drahtseil gesichert hat. Und zwischen Kette und Drahtseil, das Drahtseil ist kurz vor der Schnalle gerissen. Wir konnten also binnen einer Stunde wieder weiterfahren, da Gott es geschenkt hat, dass es nicht in der Mitte irgendwo gerissen ist. Man erlebt ja auf so einer Reise Gott ganz innerlich. Gott ist Präsenz, Gott zeigt sich Präsenz. Und das habe ich erfahren. Und ich kann es nur weiterempfehlen, dass man ja auch mal den Reichtum von hier aufgeben kann und rausgehen kann und da einfach Gott erleben kann, auch dort, und man erlebt ihn auch hier, aber dort habe ich das einfach erfahren, er ist, hat mir seine Präsenz gezeigt und ganz deutlich gemacht, dass er da ist.
Vielen Dank, Micha. Habe ich es richtig verstanden? Das war ein Einsatz, den du noch gemacht hast, genau. Aber das, was du sonst die meiste Zeit gemacht hast, war diese Schultransport und praktische Mitarbeit, genau, auf dem Gelände,
genau,
der
Missionsstation. Es war ein Monat lang, wo ich von der Missionsstation dann mitgegangen bin und einen missionarischen Einsatz. Das ist eine Bibelschule dort, die Indianer auch lernen, wie man im Einsatz, also Jungenschaftskurs, wie man das auch praktisch lebt.
Okay, dann Jonathan, an dich auch die...
man sieht auf dem einen anderen Bilder dann noch ein Landschaftsbild. Und auf dem dritten Bild sieht man einen Freund mit mir, das ist ein Indianer dort, ein Paumarie-Indianer. Die brauchen einfach Unterstützung, die brauchen Hilfe, wie sie auf ja, die, ihr, im Nachbarstamm, also Nachbar, nicht der Stamm, der Nachbardorf ist noch unerreicht. Also sie brauchen finanzielle Mittel, weil sie können nur alles mit Booten zurücklegen, wo zwei Traktoren sind, wo sehr viel Sprit verbrauchen. Deswegen braucht man finanzielle Mittel, um diese benachbarte Dörfer zu erreichen.
Okay, genau. Jonathan, auch an dich die Frage, wo warst du, was hast du gemacht, was waren deine Aufgaben in deinem Einsatz?
Ich war in Kenia, das ist da rechts bei Afrika. Vorher hatte ich das auch nicht gewusst. Vielleicht kennen manche von euch den Kilimandscharo, das ist da auch so in der Nähe, Viktoriasee. Und ich bin nach dem Abi, bin ich noch 17 gewesen und wollte eigentlich einen Auslandseinsatz machen. Mit 17 war das alles ein bisschen schwer. Und dann bin ich erst auf eine Bibelschule von den Fackelträgern gegangen, 6 Monate, und wollte dann danach nochmal was Praktisches machen. Und dann bin ich nochmal für 8 Monate nach Kenia gegangen. Und ich hatte so 3 hauptsächliche Aufgabenbereiche. Einer davon war Unterrichten, Bibelgeschichten und Religionsunterricht in Schulen und in Kinderheimen und in Gefängnissen. Das war richtig cool. Da wird man auch kreativ, was man für Requisiten benutzt. Jede Burger King-Krone wird da gut verwendet. Der zweite Bereich war Evangelisation, dass wir teilweise tatsächlich von Tür zu Tür gegangen sind, von Hütte zu Hütte, dort, wo Menschen gelebt haben und ihnen ganz simpel das Evangelium erzählt haben. Vielen Leuten, die noch nie von Jesus gehört haben. Das war eine richtig coole Erfahrung, da erzähle ich gleich auch noch mehr zu. Und der dritte Bereich war auch praktische Arbeit. Das war auch sehr herausfordernd für mich. Ich habe Abi gemacht, ich habe nicht viel praktische Erfahrung, habe irgendwie Rasen mähen und Schneeschippen vorher, aber da habe ich auch viel durchgelernt. Genau, das waren so meine 3 hauptsächlichen Einsatzgebiete.
Ja. Jonathan, was hat dich denn an den Kenianern, an den Menschen, mit denen du zusammen warst, besonders beeindruckt an ihrer Art, an ihrem Leben vielleicht oder auch am gleichen? Gab es was dich beeindruckt hat?
Ja, mega. Ich war echt erstaunt, wie gut alle tanzen konnten. Das hätte ich nicht so erwartet. Dass irgendwie Kinder wachsen da mit Tanzen auf und in jedem Dance-Battle zwischen Deutschen und Kenianern haben die Kenianer immer klar gewonnen. Aber tatsächlich, was ich richtig cool fand, war die Art, wie gegenüber Fremden umgegangen wurde. Das wurde eben auch schon gesagt. Und da habe ich auch so coole Erlebnisse gehabt, dass ich auf der Straße mit Leuten ins Gespräch gekommen bin, die Leute mich in ihr Haus eingeladen haben, mich versorgt haben mit Essen. Eine Familie hat sogar mal ein Hühnchen geschlachtet für eine Gruppe von mir und noch 2 anderen Jungs, obwohl die uns gar nicht kannten und mitten in der Nacht um 2 Uhr aufgenommen haben, weil wir da unterwegs waren. Und das habe ich richtig positiv erlebt, diese Dankbarkeit und Gastfreundlichkeit und Offenheit auch Fremden gegenüber.
Ja. Du hast mir vorher gesagt, dass die Finanzierung des Einsatzes für dich nicht ganz so klar war, einfach nur das Geld her, sondern dass es auch eine Frage war für dich. Erzähl mir da ein bisschen, wie war das für dich, das Geld zusammenzukriegen für den Einsatz?
Also ich war vorher auf der Bibelschule und das war ziemlich teuer. Und das war schon ein Aspekt für mich, dass ich geschaut habe, hey, wie viel kosten verschiedene Einsätze, die ich machen will? Was kriege ich auch hin? Wie kann mich meine Gemeinde vielleicht unterstützen, meine Familie? Und da habe ich einfach mega Gottes Führung erlebt. Ich habe zufällig mit meinem Nachbarn gesprochen, die sind so richtig Hardcore-Atheisten, die feiern Christen so gar nicht. Aber der hat das irgendwie gehört, dass ich sowas machen will und fand das mega cool und hat mir einfach 100 Euro gegeben für den Einsatz zum Beispiel. Und auch in der Gemeinde haben mich mega viele Leute unterstützt und ich hatte so ein Konto, wo ich irgendwie alles gesammelt habe für das Auslandsjahr. Und als dann Rückflüge bezahlt waren und ich wieder in Deutschland war und alles abgeklärt war, waren glaube ich noch 3,40 Euro drauf oder so. Also Gott hat richtig on point versorgt. Das war richtig cool, da Gottes Führung zu erleben.
Cool, ja, das ist auch eine Erfahrung, die man machen kann, wenn man sich von ihm abhängig macht. Ja. Micha, zuerst an dich und dann nochmal an Jonathan. Was waren denn für euch so die Herausforderungen? Was waren so das Spannendste? Du hast schon ein bisschen erzählt, hier Bootsfahrt mit allem, aber so jetzt für dich persönlich in diesem Jahr, was war der der oder die Herausforderung, sondern den Punkt, wo du sagst, wow, da fällt es mir auch schwer, da muss ich mich durchbeißen oder da bin ich ganz von Gott abhängig gewesen, dass er mir die Kraft gibt.
Ich habe ja schon erwähnt, dass ich dort aufgewachsen bin und dort geboren bin. Ich hatte mit der Sprache nicht so viele Probleme. Ich konnte das dann relativ schnell wieder auffassen, das, was ich als kleines Kind auch gelernt habe. Das war dann eher, mein Problem war, also die Herausforderung war, mit den Indianern oder auch mit den Bevölkerungen dort über tiefgründigere Sachen zu reden, weil sie dann gemerkt haben, ja, der versteht uns, der weiß, von was er spricht, der versteht also die Sprache. Und dann über Fragen auch finanzielle, also dort ist dann umgerechnet 1 Euro ist dort 4 Reais. Heißt, sie wissen, dass wir Reichos sind und sie wissen, dass für uns eigentlich kein Problem ist, dort Luxusleben aufzubauen. Und deswegen haben sie mich da drüber immer irgendwie aufgezogen. Ja, warum kommst du eigentlich? Warum tust du dein Geld für uns verschlempern? Musste ich dann echt lernen, wie ich das auch sage, weil da muss man vorsichtig sein und da auch nicht zu viel preisgeben von dem Reichtum, also von dem Wissen. Und das war eine Herausforderung, aber ja, Gott hat dann geholfen, immer wieder in jeder Situation. Ich habe dann immer gemeint, die Gemeinde, das war auch so, die Gemeinde von mir zu Hause hat mich sehr gut unterstützt. Ich bin im Nachhinein hat die Mission dann ziemlich viele Spenden dann auch noch mehr gekriegt, und weil Gott einfach das gesegnet hat und da geholfen hat.
Ja. Jonathan, was war für dich so die Herausforderung oder die Herausforderungen, die dich in der Zeit beschäftigt haben?
Ich habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht und mir ist zu jedem Arbeitsbereich, in dem ich war, zu jedem Bild, ist mir eine Herausforderung eingefallen. Und ich hau das einfach mal kurz raus. In der Schule, wo wir unterrichtet haben, es war mega cool und mega das Privileg, Kindern vom Evangelium erzählen zu können. Aber ich habe auch gemerkt, ich schaffe das nicht alleine. Also manchmal haben wir so den Gedanken, glaube ich, dass Mission so richtig heldenhaft und heroisch ist. Aber Missionare sind keine Helden dadurch, wie viel sie tun können oder was sie alles tun, sondern Gott ist der Held, weil der gibt die Kraft, den Missionaren das zu tun. Und das habe ich richtig hart auch an meinem Alltag erleben können. Man ist eigentlich da für die Kinder, für die Leute, um denen von Jesus zu erzählen. Und dann ist man trotzdem genervt von denen. Und es ist trotzdem manchmal anstrengend und frustrierend.
Die Kinder sind auch frech.
Ja, auch. Kinder sind überall frech auf der Welt. Das habe ich auch gelernt. Und da habe ich gemerkt, wow, ich brauche voll Gottes Kraft. Ich bin hier nicht der Held, der irgendwas reißt, sondern ich kann nur was bewegen, wenn Gott dahinter steht. Und das war voll wertvoll für mich zu lernen. Zweite Sache beim Evangelisieren. Habe ich voll gemerkt, wie wichtig es ist, für uns selbst zu wissen, was wir glauben. Wenn ihr schon mal versucht habt, irgendwie das Evangelium jemandem zu erzählen, dann merkt man erstmal, oh, ich muss mir echt Gedanken machen, was ich sage und wie funktioniert das eigentlich, wie hängt das zusammen, was glaube ich eigentlich. Und wenn man das dann vor Leuten macht, die weder lesen noch schreiben können, die kein fließendes Wasser haben, die keinen Strom haben, die ihr Leben lang Hirten waren, dann ist es nochmal extra herausfordernd. Und ich habe gemerkt, wie cool es ist, dass die gute Botschaft von Jesus, dass sie nicht nur auf irgendwelche Mittelklasse-Jugendlichen in Deutschland zutrifft, die Vans tragen und denen es eigentlich ganz gut geht, sondern dass es auch für Schafhirten und für Nomaden gilt und dass die auch davon bewegt werden und dass die auch dadurch zum Glauben kommen können. Das war richtig wertvoll für mich zu sehen. Und die letzte Herausforderung, praktische Arbeit. Wie gesagt, ich habe alles, was ich vorher gemacht habe, war Rasen zu mähen und meinem Haus irgendwie zu helfen.
Schneeschippen, hast du vorhin noch gesagt.
Genau, Schneeschippen. Aber jetzt gibt es ja leider nicht mehr so viel Schnee. Die haben irgendwie mitbekommen, dass ich Physik-LK in der Schule hatte und haben mich auf der Missionsstation als Elektriker behandelt und ich hatte einfach gar keine Ahnung davon. Und das war manchmal sehr frustrierend und herausfordernd. Und wir haben auch verschiedene Baueinsätze gemacht. Ich glaube, da haben wir gerade so ein Zelt für so eine Arbeit von einem Missionar unter Muslimen gebaut. Und das war die Herausforderung für mich, nicht nur das irgendwie mal einen Tag zu machen, sondern wirklich da mit Liebe und Leidenschaft auch körperlich zu arbeiten und mich nicht irgendwie davor zu drücken, immer mal ein bisschen später aus der Pause zu kommen oder so, sondern da richtig treu zu sein und mich da rein zu investieren. Und ich glaube, dadurch habe ich echt viel mehr gelernt als durch das Unterrichten oder durch das Predigen, was ich machen durfte, weil ich dadurch gelernt habe, mich einfach zu folgen und demütig zu sein und ganz, ganz praktisch zu dienen. Manchmal hatte ich so diesen blöden Gedanken, hey, ich bin noch Abiturient, was verschwende ich hier mein Potenzial und kehre irgendwie den Boden oder so. Aber das zu merken, dass es wichtig ist, dass es Leute gibt, die das tun und dass es richtig wertvoll ist für Gott. Das war richtig gut, das zu lernen.
Vielen herzlichen Dank euch zwei fürs Berichten. Wir hören nachher nochmal kurz was von euch, aber für jetzt mal vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr ganz genau. Ja, ich glaube, da war schon einiges Eindrückliches dabei, was Einzelne erlebt haben, manche ähnlich, manche unterschiedlich. Ihr habt schon bei dem einen oder anderen gehört, dass jemand gesagt hat, so lang der Einsatz und ein paar Fakten. Und deshalb freue ich mich, dass jetzt der Jonathan noch hier vorkommt und so ein paar Fakten sagt. Ja, was heißt denn das Kurzeinsatz, wie lang und was und wo und was muss ich denn da machen? Vielen Dank, dass du uns dann ein paar Infos weitergibst.
Ja, genau. Wir haben schon viel gehört, auch von einer geistlichen Motivation. Ihr sitzt hier. Und das zeigt schon mal, es ist ein Interesse da. Bis zur Messe Stuttgart muss man erst mal ein Stück fahren. Manche weiter, manche nicht so weit. Aber ihr seid auch in dieses Seminar gekommen. Vielleicht seid ihr mitgeschleppt worden. Vielleicht seid ihr schon zum wiederholten Mal auf der Jumiko. Vielleicht steht auch ein Einsatz schon fest und ihr guckt einfach, was läuft sonst noch. Vielleicht habt ihr so Interesse, was berichten die Einzelnen aus ihrem Einsatz. Aber vielleicht sitzt du auch heute hier und denkst, ist es vielleicht was für mich? Ist dieser Einsatz oder diese Art von Einsatz etwas, das ich auch tun will, tun kann oder vielleicht auch tun soll? Was du auf jeden Fall darüber wissen solltest, damit so ein Einsatz gelingen kann, ist, was ist denn der Rahmen? Was brauchst du dafür, um so einen Einsatz beginnen zu können? Du kannst sowas natürlich als Work and Travel machen, du kannst auch einfach losziehen, aber unten in der Halle gibt es ganz viele Organisationen, die es anbieten, dich bei so einem Einsatz zu unterstützen. Und das kann ich nur empfehlen, weil da ganz viele Rahmenbedingungen schon geschaffen sind. Wann und wie lange so ein Einsatz geht, das kommt ganz auf die Organisation an. Aber die meisten Einsätze beginnen tatsächlich im Sommer. Das ist für Abiturienten oder Leute, die eine Ausbildung abschließen, meistens ganz geschickt. Schließt man seine Ausbildung ab, macht sein Abi und kann dann einigermaßen nahtlos in den Einsatz starten. Die Dauer, es gibt 3-monatige Einsätze, es gibt aber auch 18-monatige, also 1,5-jährige Einsätze, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Sehr vieles bewegt sich aber zwischen 6 und 12 Monaten. Wenn du also sagst, ich will gern einen Einsatz machen für eine gewisse Zeit, das passt ganz gut rein zwischen Abi und Studienbeginn, 11 bis 12 Monate, dann ist das eine gute Info für dich, dass du einfach weißt, es gibt ganz viele Organisationen, die das genauso anbieten. Voraussetzungen für deinen Einsatz. Vorher war es schon kurz erwähnt, Jonathan war, glaube ich, noch nicht 18, als er eigentlich in den Einsatz wollte, hat also noch eine Bibelschule gemacht. Das ist tatsächlich eine Voraussetzung. Ins Ausland gehen ist nur möglich, wenn man 18 Jahre alt ist. Das ist für manche, die jetzt vielleicht hier sitzen und sagen, mein Abi endet und zu dem Zeitpunkt bin ich noch 17, dann falle ich leider raus. Nein, es gibt andere Möglichkeiten, entweder ein Praktikum zu machen, eine Bibelschule, irgendwie nochmal was dazwischen rein. Oder man beginnt die Ausbildung und sagt, nach der Ausbildung habe ich nochmal die Chance rauszugehen. Also 18 ist so dieses Mindestalter. Dann gibt es unten viele Entsendeorganisationen und jede Entsendeorganisation hat irgendwie so ein Leitbild. Also alle, die hier sind, sagen, das, was wir tun, machen wir, weil Gott uns dazu gerufen hat. Weil wir uns von Gott berufen wissen und weil wir wollen, dass Menschen in der ganzen Welt Jesus kennenlernen. Das ist also eine Motivation, eine Grundmotivation. Manche Organisationen haben dann zusätzlich nochmal Motivationen, die sagen, wir investieren uns eher in diesem Bereich oder sind da unterwegs oder uns ist zusätzlich dieses noch wichtig. Wenn ihr also mit einer Organisation gehen wollt, informiert euch doch heute hier unten, fragt nach, was bewegt euch, warum macht ihr das? Und dann könnt ihr für euch entscheiden, ist das auch was, das mir auf dem Herzen liegt? Gehe ich da mit? Will ich das wirklich aus einer Motivation heraus tun? Dann ist es gut und wichtig, Erfahrungen in der Mitarbeit zu haben. Franziska hat erzählt, sie hat in der Gemeinde schon mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Das ist einfach eine hervorragende Voraussetzung, schon zu wissen, was es heißt, praktisch zu arbeiten, was es heißt, mit Menschen zu arbeiten, was es vielleicht auch heißt, irgendwo hauswirtschaftlich zu unterstützen. Also die Erfahrung, die ihr jetzt macht, die ihr schon gemacht habt, die dient euch für diesen Einsatz. Flexibilität ist insgesamt eine gute Voraussetzung. In Ländern, die südlich des Äquators liegen, ist diese Voraussetzung meist noch wichtiger, als wir es hier in Deutschland kennen. Da laufen Termine anders ab. Da beginnt ein Termin offiziell um 11 und wirklich dann erst um 12 oder um 12:30. Also Flexibilität ist sowohl im Einsatz wichtig als auch davor. Es muss auch von euch eine gewisse Bereitschaft dazu sein, vielleicht, dass der Einsatz etwas anders abläuft. Vielleicht geht es in ein anderes Land, als du ursprünglich dachtest. Vielleicht ist deine Aufgabe doch noch mal ein bisschen anders. Also eine gewisse Flexibilität ist auf jeden Fall wertvoll, auch schon vor dem Einsatz. Dann eine Dienstbereitschaft, also bereit zu sein, im anderen Land, egal wo du bist, anderen Menschen zu dienen. Und diese Dienstbereitschaft umfasst vielleicht auch das, was Jonathan nochmal gesagt hat, dieses, das nicht nur einen Tag zu tun, sondern das auch Wochen, Monate bis hin zu fast einem Jahr treu zu tun, eine Aufgabe zu tun, vielleicht auch nur ein Teil einer Aufgabe, die dir vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber die Teil dieser Aufgabe ist und in der du anderen Menschen dienen kannst. Kulturelle Offenheit ist immer wichtig, wird immer wichtiger, auch hier in Deutschland. Da muss ich gar nicht rausgehen, um mit einer kulturellen Offenheit wirklich auch eine gute Voraussetzung für mein Leben zu haben. Aber wenn ich mit anderen Menschen anderer Kulturen zusammenarbeite, brauche ich natürlich noch viel mehr Offenheit. Brauche ich auch eine Bereitschaft, mich auf eine Kultur einzulassen und diese Lust, die Menschen in der Kultur und damit auch die Kultur kennenzulernen und manchmal auch die Bereitschaft, meine eigene Kultur zu hinterfragen. Gesundheit ist ein Thema, also physische und psychische Belastbarkeit ist für einen Einsatz wichtig, weil man in ein anderes Land kommt, andere Aufgaben hat, eine andere Sprache möglicherweise dazu kommt, kulturelle Herausforderungen. Von der Aufgabe her, manchmal auch körperlich anstrengend. Das sind einfach Dinge, da braucht man eine gewisse Belastbarkeit, die man mitbringen muss. Sprachkenntnisse sind immer gut, also Englisch zu sprechen, fließend zu sprechen oder zu verstehen ist hervorragend. Vielleicht noch eine zweite Sprache. In vielen Ländern, in den Einsätzen, die wir machen, ist es so, dass man während des Einsatzes nochmal eine Sprache dazulernt. Das ist dann manchmal eine sehr spezielle Sprache oder dass man einfach die Sprachkenntnisse, die man mitbringt, da noch verfeinert oder nochmal ausbaut. Aber so eine Bereitschaft auch, eine neue Sprache zu lernen oder in der Sprache weiterzukommen, ist wichtig. Und dann das Thema Spenden wurde schon angesprochen. Das machen die Organisationen auch ganz unterschiedlich. Insgesamt ist es so, ein Einsatz, auch wenn er staatlich mitgefördert ist, gibt es auch Möglichkeiten, kostet immer zusätzlich Geld. Es sind immer Spenden notwendig. Und wir hier in Deutschland, wir sind alle in der privilegierten Situation, aus einer Familie, aus einer Gemeinde, aus einem Umfeld zu kommen, wo es nicht am Geld mangelt. Es kann sein, dass es mal an der einen Stelle etwas knapper ist als an der anderen Stelle, aber das dürfen wir erleben und das dürfen auch die anderen Organisationen erleben, dass wenn junge Leute bereit sind, ins Ausland zu gehen und in ihrem Umfeld, in ihrer Gemeinde, in ihrer Familie davon erzählen, dass sie einen Einsatz machen, was sie in dem Einsatz machen und dass dieser Einsatz auch Geld kostet, dann dürfen wir erleben, wie Gott an dieser Stelle versorgt, wie Gott Herzen bewegt, auch von Bekannten, die gar nichts mit Gott zu tun haben und die dann dazugeben und am Ende dieses Einsatzes einfach auch die Spenden zusammengekommen sind für so einen Einsatz. Hier nur mal erwähnt, dass ein Einsatz Geld kostet und dass das auf Spendenbasis läuft. Und wenn du weißt, ich gehe auf jeden Fall ins Ausland, egal mit welcher Organisation, dann kannst du schon mal zwei Dinge machen. Zum einen kannst du deinen Reisepass beantragen, den brauchst du in den meisten Ländern, in die Organisationen hier unten entsenden. Und du kannst dich schon mal informieren, wie du dich medizinisch darauf vorbereiten kannst, ob es Impfungen braucht für den Einsatz oder so. Das sind aber auch Dinge, die die Organisation nochmal im Blick hat und dich unterstützt in der Vorbereitung. Grundsätzlich ist es so, dass die Organisationen auch Vorbereitungen machen, also in allen Bereichen, die jetzt hier auch erwähnt sind, nochmal, ob in Seminaren oder in Gesprächen oder in Unterlagen oder sowas, dass es auf jeden Fall gut angeleitet ist, so ein Start ins Ausland, und dass ihr da begleitet seid. Und deshalb empfehle ich es auch nicht privat zu machen, sondern mit einer Organisation zusammen. Das ist das Administrative, dieses Drumherum. Wenn du jetzt sagst, ich sitze hier, ich habe jetzt von ein paar Leuten gehört, das hört sich echt interessant an, prinzipiell kann ich mir auch vorstellen, so einen Einsatz zu machen, dann ist wirklich noch die Empfehlung, wenn es im Sommer noch losgehen soll, 2020, dieses Jahr also, dann jetzt bewerben. Runtergehen, Flyer mitnehmen, Leute ansprechen, mit denen ins Gespräch kommen, fragen, was für Möglichkeiten gibt's. Wenn es erst für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr interessant wird für dich, dann die Empfehlung, so ein Jahr vor Einsatzbeginn, also Sommer 2020, für Sommer 2021 bewerben. Das ist dann auf jeden Fall vom Abstand her eine gute Entfernung. Und alle weiteren Infos bekommt ihr unten an den Ständen oder im Internet gibt es auch haufenweise Informationen. Wenn du also einen Einsatz machen willst, lade ich dich ein, dich jetzt zu informieren. So einfach kriegst du die Infos nicht wieder zusammen bis in einem Jahr auf der Jumiko. Vielen Dank.
Danke dir, Jonathan. Wir haben noch einen fünften, der noch von seinem Einsatz berichten will, der Moritz. Schön, dass du da bist, Moritz. Moritz, auch für dich die Einstiegsfrage. Wo warst du? Was hast du gemacht? Was war wichtig in einem Einsatz? Genau. Noch zweimal. Genau. Ja.
Ich war in Nordthailand, in Chiang Mai, Rollstuhlprojekt. Wir haben Rollstühle aus aller Welt repariert und dann kostenlos an die Einheimischen verteilt. Und da sieht man einen Patienten, der sich freut, der gerade seinen ersten Rollstuhl, meine ich, gekriegt hat. Ja.
Ja, also du hast so mitgearbeitet in der Fabrik, zusammengeschraubt, oder was war so deine Aufgabe?
Ja, also wir haben bereits gebrauchte Rollstühle bekommen, meistens aus den USA, aus Japan, auch aus Deutschland. Meine Aufgabe persönlich war viel eben Rollstühle reparieren. Weil ich es konnte, habe ich hauptsächlich elektrische Rollstühle, Krankenhausbetten, ja, und solche Sachen eben repariert. Und dann natürlich beim Verteilen, da war dann jeder beteiligt, also sich einen Patienten suchen, den passenden Rollstuhl dazu und dann dem eben den Rollstuhl anpassen, dass der auch gut sitzt und dass er damit wirklich sein Leben verbessern kann.
Aber hattet ihr einen Laden, dass da Leute kamen? Habt ihr einen Rollstuhl für mich oder seid ihr auf die Straße gegangen? Wer braucht einen Rollstuhl oder wie?
Wir sind an ein staatliches Krankenhaus, an ein Institut für Kinderentwicklung angegliedert. Also es ist quasi wie ein Krankenhaus von der Stellung ungefähr. Und da konnten Leute dann eben eine Bewerbung ausfüllen für einen Rollstuhl und dann wurde abgewägt, wie nötig die den Rollstuhl haben.
Ja, okay. Jetzt hast du vermutlich außerhalb des Rollstuhlfabrik, des Rollstuhlraumes noch anders erlebt. Was war sonst so für dich in Thailand eine Aufgabe oder was hast du sonst persönlich noch erlebt, auch vielleicht im gemeindlichen Kontext?
Ja, also ich würde sagen, da gibt es Weil die Arbeit auch sehr viel Spaß gemacht hat und auch relativ entspannt war, war das nicht so getrennt Freizeit, Arbeit, sondern man ist jeden Morgen aufgestanden und hatte einfach Lust, da was zu tun, auch weil man einfach ein ganz tolles Team hatte. Das sind jetzt einige der Freiwilligen, ein paar, also das sind dann auch Einheimische, das sind Thais, das sind Amerikaner dabei, das sind auch noch Freiwillige aus anderen Stellen, die eben in Chiang Mai gearbeitet haben dabei. Und wir waren allein bei uns 10 Deutsche und ein Missionar mit seiner Familie. Und dann kamen immer noch aus den umliegenden Stellen eben deutsche junge Leute dazu, die mal am Wochenende was mit uns zusammen gemacht haben. Und die Gemeinschaft war einfach wirklich, egal was man gemacht hat, es war gut und es war spaßig.
Ja. Das war eine christliche Organisation, die das gemacht hat, diese Rollstühle auch oder das gesammelt haben. Hat es dann irgendeine, also war da auch ein christliches Zeugnis mit verbunden, indem man es ihnen gibt, oder war das auch, wie hing das zusammen? Wie haben
Sie
das gemacht?
Ja, wir haben natürlich zuerst mal ein Zeugnis gegeben durch unsere Arbeit. Also wir haben gesagt, wir arbeiten umsonst für die Leute. Wir wollen denen zeigen, was man, wie guten Leben sein kann, wenn man es mit Jesus lebt. Und dann gab es von den Organisationen, gerade aus Amerika, die haben oft Bibeln und Ähnliches mitgeschickt. Wir haben in Thailand auf Thai viele Sachen besorgt, gespendet bekommen auch von Leuten, die einfach eine Sache spenden wollten, und dann einen Karton mit CDs, wo die Bibel gesprochen drauf ist, weil viele Leute auch nicht lesen können. Und so hatten wir dann, wir haben zu jedem Rollstuhl, jedem Patienten haben wir eine Bibel oder ein christliches Buch, eine gesprochene Bibel-CD mitgegeben und immer Einheimische, weil das dort kulturell am besten angepasst ist, haben sich wirklich mit denen hingesetzt. Da kamen aus den umliegenden Kirchen kamen Leute und haben sich einfach mit denen hingesetzt und unterhalten, weil viele von denen auch ein sehr schweres Schicksal haben. Dort denen wird sehr wenig geholfen, und allein, dass jemand da ist und mit ihnen spricht, ist für viele schon was sehr Gutes.
Jetzt bist du zurück in Deutschland und weißt du, hast du die Frage mal gestellt, ja, was hat es das gebracht, was ich dort gemacht habe? Gut, die Leute haben jetzt einen Rollstuhl, ist ja ganz praktisch, die haben jetzt was zum Fahren, das ist gut. Hat es darüber hinaus noch, würdest du sagen, hat es noch mehr gebracht für die Menschen dort, mit denen du zusammen warst, und wenn ja, was?
Ja, also für die Menschen dort hat es natürlich was gebracht. Man konnte denen helfen mit dem Rollstuhl vor allem, aber würde ich sagen, hat es mir persönlich viel gebracht. Also die meisten von uns sind direkt nach dem Abitur dorthin. Die wussten nicht, was sie machen sollen, und wussten schon alle ungefähr, vielleicht was Technisches, vielleicht studieren, vielleicht eine Ausbildung, aber niemand wusste so genau was. Und die meisten haben, weil auch die Führung oder ja, die Leiterschaft von dem Rollstuhlprojekt da sehr gerne sehr viel Freiheit gibt, dass man rausfinden kann, was einem besonders gut liegt, haben eigentlich alle irgendwas gefunden, was ihnen sehr gut gefällt und wo sie jetzt auch hier in Deutschland viel mitmachen. Man hat ganz neue Sachen. Da war ich in Myanmar. Da haben wir Leuten dort, also Rollstuhltechniker, ausgebildet. Ich weiß nicht, man kommt hier in Deutschland gar nie in so Situationen. Dort wird man einfach reingeworfen und dann wird einem gesagt, ja, wir bilden da jetzt Rollstuhlmechaniker aus, gib denen einfach weiter, was wir dir beigebracht haben. Und es funktioniert aber, man bringt den Leuten da was bei und man lernt aber auch selber ganz viel über sich selber, wo die eigenen Stärken sind. Und auch neue Sachen, die einem viel Spaß machen, wo man vorher nie drüber nachgedacht hätte.
Vielen Dank, Moritz, auch dir. Du darfst entweder da stehen sitzen bleiben, ich habe noch 2 Minuten, dann kommt die Abschlussrunde. Jetzt haben wir 5 Leute gehört, die ihren Einsatz gemacht haben und die kommen gleich nochmal zu Wort. Und jetzt ist für dich nochmal die Frage, bei allem Technischen, was ihr auch schon gehört habt, nochmal die Frage, wie kannst du dich darauf vorbereiten? Und ich würde den Rat geben, bete doch drüber. Bete doch drüber und sag, ja, wo Jesus willst du mich haben? Willst du mich überhaupt irgendwo haben? Wenn ja, wie lange und wie und was? Und dann wird Gott Möglichkeit haben, dich zu führen und zu leiten. Das tut er auf unterschiedliche Weise. Das tut er zum Beispiel dadurch, dass ihr vielleicht durch ein Bibelwort angesprochen wird. Das sind so die typischen Beispiele, die man hört. Ah, ich habe da Jesaja 60 gelesen und da stand irgendwas und das hat mich dazu gebracht. Das kann eine Möglichkeit sein. Es können aber auch einfach äußere Umstände sein, dass du sagst, ah, das hat irgendwie gepasst. Rollstuhl zusammenschrauben, ja, warum eigentlich nicht? Du hast eine Ausbildung vorher gemacht, vermute ich. Oder woher kommt deine... Aber du hast irgendwie technisch, weil du gesagt hast, du kennst dich aus mit der Elektronik.
Habe ich mir alles selber beigebracht.
Dort schon. Okay, also dann eine gewisse sagen, oh cool, da kann ich mich einbringen, da bringe ich mir ein bisschen was bei und bringe das da ein. Also äußere Umstände oder zu sagen, wow, ich habe die Sprachkenntnisse hier, ich kann sogar noch eine andere Fremdsprache, vielleicht ist das was in die Richtung. Und dann aber auch kann Gott reden durch den Rat von anderen Leuten, durch dass jemand sagt, hey, wäre das was für dich? Komm, mach doch so einen Einsatz, das ist gut für dich. Hör da drauf und hör auf Jesus und lass dich da führen und leiten. Und wenn du dir am Ende die Frage stellst, ja, brauche ich denn so einen Einsatz? Muss ich das machen? Nee, das musst du nicht machen. Man kann auch Christ sein, ohne einen Auslandseinsatz gemacht zu haben, auf jeden Fall. Aber andersrum gefragt, was nimmt dir denn die Chance, so ein paar Monate, ein Jahr im Ausland zu verbringen? Es kann am Geld liegen, da muss man drüber reden. Es soll nicht der Ausschlag geben, aber lass dich darauf ein, auf die Herausforderung und sag, wow, das bringt mich weiter. Und ich habe heute schon mit einigen geredet, die gesagt haben, die den Einsatz gemacht haben, die gesagt haben, das hat mich auf jeden Fall weitergebracht und ich wüsste gar nicht, wie ich mein weiteres Studium ohne diese Zwischenzeit gemacht hätte. Und die das wertgeschätzt haben. Und so geht's fast allen. Von daher ist es eine wertvolle Zeit. Und wenn du die Chance hast, das finanziell zu machen, wenn du die Chance hast, in der Zeit wie heute zu leben, dass es einfach möglich ist. Und wenn du die Sprache und vielleicht andere Kompetenzen noch mitbringst, dann würde ich dir einfach empfehlen, nutz diese Chance. So, wir sind fast am Ende. Jetzt bitte ich die anderen 4 nochmal nach vorne, die schon mal berichtet haben. Ihr dürft euch irgendwie hier, genau, ich gehe auf die Seite. Ihr seid wichtig, nicht ich, mit so einer Abschlussrunde und zwar mit der Frage, was bleibt denn für dich nach diesem Einsatz? Was hat dich geprägt? Haben wir schon ein bisschen was gehört. Was bleibt? Du hast jetzt diesen Einsatz gemacht, einige Monate zurück in Deutschland. Was bleibt für dich? Warum war der Einsatz für dich wertvoll? Was nimmst du mit in deine Zukunft, in der du jetzt schon lebst? Ladies first.
Ja, was nehme ich mit? Also ich glaube, so ganz geistlich habe ich für mich stille Zeit ganz neu entdeckt. Das ist wirklich was ich irgendwie wieder ganz neu mitgenommen habe. Dafür war ich sehr dankbar. Und ja, inzwischen studiere ich auch auf Lehramt. Also irgendwie hat es dann doch gepasst. Zwar nicht auf Grundschule, sondern auf Realschule. Aber ja, hat so ein bisschen den Anschluss gegeben und war wirklich gut. Genau.
Ja, also man sieht viele neue Leute, viele neue Sachen. Man trifft Leute aus ganz anderen Prägungen, aus ganz anderen Kulturen und vor allem macht man sehr viele neue Erfahrungen, die man sonst wahrscheinlich nie machen würde. Und einfach das alles, was man da an Erfahrungen mitnimmt, auch wenn man denkt, die kann man wahrscheinlich nie wieder nutzen, irgendwie bringen sie einen doch weiter und ich denke, man wächst da einfach persönlich sehr viel dran und das ist, denke ich, auch das Wichtigste, was man davon mitnehmen kann.
Ich habe vorher auf der Bibelschule viel so Wissen angehäuft über Gott. Wie löst man Konflikt auf die biblische Art und Weise? Steht da irgendwo Matthäus 18, man erst unter 2 Augen reden und dann unter 4 Augen. Und dann im Missionseinsatz habe ich gemerkt, oh, jetzt muss ich ja echt mal einen Konflikt lösen und muss es tatsächlich mal durchziehen. Und ich würde sagen, das war voll die gute Gelegenheit für mich, dass mein Glaube so ein bisschen Hände und Füße bekommen hat. Dass es nicht nur irgendwas im Kopf war, dass da so rumgeschwirrt ist und jetzt kann ich alle biblischen Bücher in der richtigen Reihenfolge aufsagen, sondern mein Glaube ist alltagstauglich geworden. Und das ist, glaube ich, wie bei Freunden, wenn man mit denen Sachen zusammen erlebt und Herausforderungen zusammen durchmacht, dann wird die Freundschaft besser. Und so so eine Chance bietet ein Einsatz, nur dass das Ganze mit Gott passiert, dass du diese Herausforderung zusammen mit Gott durchstehst und Gott nicht nur jemand ist, zu dem du vor dem Essen redest, sondern dass Gott wirklich dein Freund wird und dass diese Beziehung einfach viel enger wird.
Ja, ich würde sagen, eine Sache, die mir ganz besonders hängen geblieben ist, ist zu merken, wie gut wir es hier eigentlich haben, in was für einem Luxus wir hier leben und oft gar nicht dankbar dafür sind. Wenn ich mir überlege, wir hatten oft Stromausfall und wir hatten nicht viel Besteck, haben oft mit den Händen gegessen, wir haben nicht diesen Luxus gehabt, den wir hier haben. Und das ist mir ganz besonders hängen geblieben, da einfach sehr dankbar dafür zu sein. Und was mir auch wichtig geworden ist, ist einfach eine dienende Haltung zu bekommen und sich nicht selbst so krass wichtig zu nehmen, sondern von sich selber so wegzusehen und zu gucken, wo kann ich dienen und demütig sein.
In den 4 Wochen, wo ich da in dem Indianerdorf war, da gab es natürlich auch keinen Masten in der Nähe, wo das Handy irgendwie Empfang hatte, auch kein Internet, kein WLAN, nichts. Da wurde mir einfach wieder bewusst, dass man immer wieder einfach offline gehen soll und auf Gott hören, und er zeigt das immer wieder, er spricht jeden Tag und zeigt seine Präsenz, und das ist sehr wichtig geworden.
Vielen Dank euch für diese Abschlussrunde und auch für das Berichten vorher. Echt sehr eindrücklich, was ihr erlebt habt in aller Unterschiedlichkeit, in aller unterschiedlichen Aufgaben, aber auch in dem, was euch motiviert hat und für den Einsatz motiviert hat. Wir sind am Ende. Vielen Dank, Heino, dir nochmal für den Impuls. Danke, Jonathan, für die Infos. Und euch wünsche ich auch noch einen guten Tag. Nutzt die Chance, unten die Stände abzuklappern, zu Fragen zu stellen und euch zu informieren für dieses, für nächstes, für übernächstes Jahr. Und dann irgendwann mal in eurem Umfeld oder im Ausland rauszugehen und anderen Gottes Liebe weiterzugeben. In diesem Sinne, einen guten Tag. Jesus mit euch. Eine schöne Jumiko-Folge.